Meine Damen und Herren, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, den Vortrag hier zur Eröffnung dieses neuen akademischen Jahres am Kolleg zu halten. Und insbesondere möchte ich mich bedanken bei dem Kolleg für die Einladung, ein ganzes Jahr hier unter wirklich luxuriösen Bedingungen zu forschen. Allerdings freue ich mich nicht nur auf einsames, ungestörtes Arbeiten, sondern auch auf die interessanten Gespräche mit Kollegen hier am Kolleg und auch an der Uni und über verschiedene Themen, unter anderem vielleicht über das Thema Wissen und Nichtwissen, das Subthema des Clusters, dem ich zugeordnet bin oder mich zugeordnet fühle. Und da es sich heute um einen Eröffnungsvortrag handelt, möchte ich am Anfang so ein bisschen Rahmen für die spätere Diskussionen schaffen. Also ich werde erstmal zeigen, wie man mit dem Nichtwissen in der Ökonomie und in der Soziologie umgeht, also in den Disziplinen, in denen ich primär unterwegs bin. Und da ich eben 6 Jahre auf den Finanzmärkten verbracht habe und akademisch in den letzten Jahren mich auf Social Studies of Finance fokussiert habe, werde ich viele Beispiele oder einige Beispiele aus den Finanzmärkten zur Illustration meines Vortrages benutzen. Und ganz zum Schluss werde ich ein paar Worte über mein Forschungsvorhaben für dieses Jahr sagen. Aber bevor ich zu den Inhalten übergehe, möchte ich noch ein kleines Vorwort machen. Und zwar, wie Sie an meinem Namen vielleicht sehen und dem Akzent hören, komme ich aus Russland. Ich komme aus St. Petersburg und es ist so eine Kulturstadt, Stadt der Museen. Und wie viele, die aus St. Petersburg kommen, bin ich also ein bisschen verrückt nach Kunst. Und in den letzten 3 Jahren habe ich in Karlsruhe gelebt. Und im Moment läuft in Karlsruhe eine sehr interessante Ausstellung, die heißt Unter 4 Augen. Da werden Porträts ausgestellt und es geht nicht nur um die alten Bilder, sondern die heutigen Künstler, Philosophen oder Schauspieler wurden gebeten, jeweils zu einem Bild einen Kommentar zu schreiben. Was denken Sie, wenn Sie dieses alte Porträt sehen? Und für mich sind die alten Porträts wirklich die Verkörperung vom Nichtwissen, weil meistens steht man da, sieht man einen Menschen und weiß man gerade vielleicht den Namen, den man gerade an dem Schild daneben da gelesen hat. Sonst weiß man über diese Menschen praktisch gar nichts. Deswegen werde ich, also da ich diese Ausstellung so interessant fand, werde ich einige Bilder aus dieser Ausstellung für Illustration meines Vortrages benutzen. Und ich lade Sie dann ein zu kleinem Rundgang durch diese Ausstellung und zum Nachdenken über das Nichtwissen. Und anfangen würde ich mit einem Beispiel, das vielleicht einigen von Ihnen nicht ganz fremd ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind zu etwas Geld gekommen, haben ein Lotto gewonnen oder geerbt, haben Honorar bekommen, wie auch immer, und Sie möchten dieses Geld anlegen. Und Sie überlegen sich, okay, was könnte ich machen? Aktien? Ja, weiß ich nicht, zu riskant vielleicht. Anleihen? Langweilig, ne, bei heutigem Prozentsatz. Sind Sie sich unsicher und gehen dann zu Ihrem Vermögensberater. Und der sagt, ja, ich habe da eine gute Idee für Sie. Es gibt heutzutage sowas wie eine Aktienanleihe. Und die Aktienanleihe ist eben weniger riskant als eine Aktie und bringt höheren Zinssatz als ein Rentenpapier. Und Sie denken, das ist ja ganz toll, mein Berater versteht was von seinem Geschäft. Aber dann fängt er an zu erklären, worum es sich eigentlich handelt bei dieser Aktienanleihe. Es ist ein strukturiertes Finanzprodukt. Seine Wertentwicklung hängt von der Wertentwicklung eines anderen Papiers, zum Beispiel einer Aktie, ab. Und es gibt eine Option, es handelt sich um eine Short-Put-Option und das Verkauf eine Verkaufsoption. Und es gibt eine Optionsprämie, die in sehr komplizierten Strukturen an Sie dann vielleicht zurückfließt. Und es gibt so Stückzinsen zu berücksichtigen. Und da düsen Sie so ein bisschen ein. Und dann wachen Sie auf bei dem Wort Risiko. Oh ja, jetzt wird es interessant. Und Ihr Berater sagt dann, ja, also ja, die Entwicklung von diesem Wertpapier wird wirklich von der Entwicklung der Aktie abhängen. Aber und wenn zum Beispiel der Kurs der Aktie an dem Ausübungstag unter dem Marktwert liegen wird, können Sie ziemlich viel Geld verlieren, eigentlich können Sie alles verlieren, aber das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Ich kann Ihnen so tolle Wahrscheinlichkeitskurve zeigen und können eigentlich ja, sehr beruhigt sein. Und wenn Sie einen guten Berater haben, der wird auch Ihnen ein bisschen über Emittentenrisiko erzählen, weil diese Aktienanleihe wird von einer Bank emittiert, zum Beispiel von der Commerzbank. Und denken Sie, ja, die Commerzbank wird doch nie pleite gehen. Aber über Lehman Brothers hat man das vor 2008 auch irgendwie gedacht. Und aber da erzählt also der Berater auch, also das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass Emittent pleite geht. Und da denken Sie am Schluss, ja, vielleicht ist es hier ja, wie in der Apotheke, wenn man Packungsbeilage, also Zettel liest, darf man kein Medikament einnehmen. Und Sie kaufen das Zertifikat. Und dabei sind Sie wirklich in einer guten Gesellschaft. Zurzeit sind ungefähr 6 Milliarden Euro in Aktienanleihen investiert in Deutschland. Und ich würde sagen, dass wenn es sich um private Anleger hängt, sind diese Investitionen getätigt ohne großes Verständnis von den Produkten, von den Risiken, die damit verbunden sind. Und so ist es nicht nur bei den Aktienanleihen, sondern bei vielen Produkten. Also ich sage nicht, dass man mit den Aktienanleihen automatisch das Geld vernichtet, aber es könnte passieren. Und eigentlich ist das vielen Deutschen schon passiert mit irgendwelchen Ostimmobilien oder Mittelstandsanleihen. Und die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Wenn wir uns Netto-Geldvermögen pro Kopf in Deutschland anschauen, das liegt heutzutage ungefähr bei 42.000 Euro und hiermit sind Deutschen auf Platz 17. Und wenn man bedenkt, wie gut es der deutschen Wirtschaft relativ gut geht, ne, und wie viel Deutschen sparen, also bedeutet das, dass das Geld, das gespart wird, nicht effizient angelegt wird. Also die Deutschen sparen viel, aber die irgendwie schaffen es nicht, Vermögen zu bilden. Das passiert nicht nur im Inland, also das Vermögen wird vernichtet nicht nur im Inland, sondern auch sehr brav wird das im Ausland vernichtet. Zwischen 2006 und 2012 wurden ca. 600 Milliarden Euro in Sand gesetzt von den deutschen Anlegern. Im Ausland spricht man heutzutage wirklich von Dump German Money, also stupides deutsches Geld. Das ist so ein Festbegriff so in der Branche. Und weil die Deutschen sehr gerne irgendwelche Riesenräder in Singapur, überflüssige Schiffe, Ölsand, Felder in Kanada investieren und sehr schön Geld damit verlieren. Aber die andere Seite freut sich natürlich. Und man könnte sich überlegen, woran liegt das eigentlich? Ja, wo ist die Wurzel von dem Problem? Und ich würde sagen, dass teilweise die Wurzel eben in dem Nichtwissen der Anleger ist. Ja, und das ist ein Problem und die Untersuchungen, gab es einige dazu, sprechen für sich. Also 74% der Anleger gestehen schwaches Finanzwissen. 50% besitzen keine Anlagestrategie, das heißt, sie kaufen irgendwas, irgendwie. Ja. Und fast 40% haben keinen Anlageberater, das heißt, sie haben aufgegeben, nach Wissen zu suchen. Ja, also hier ist Schluss. Und es ist aber ein bisschen witzig, aber auf anderer Seite, das ist wirklich ein Problem, dass wir vielleicht ernsthaft besprechen sollen. Das ist ein Problem vielleicht für ein Individuum, privat, ne? Wie das für den Maler Rembrandt im 17. Jahrhundert war. Der hat bekanntlich Privatbankrott erklärt, weil er einmal zu teure Immobilie in Amsterdam gekauft hat. Aber unter anderem hat er Verluste zu Lande und zu Wasser erlitten, weil er in Seehandelspapiere investiert hat, ohne sich dabei um die politischen Risiken zu kümmern. Und in 1652 war der Handelskrieg zwischen England und Holland ausgebrochen und da hat er viel Geld verloren. Gut, das ist auf einer Seite ein privates Problem, aber auf anderer Seite handelt es sich auf der Makroebene ganz klar um die Fehlallokation der Finanzressourcen in der Wirtschaft. Also das ist ein Problem, über das man ja nachdenken muss. Und ich schlage vor, dass wir darüber ein bisschen vor dem Hintergrund der Problematik des Nichtwissens nachdenken. Und deswegen, also ich möchte in meinem weiteren im Verlauf des Vortrages wie gesagt, ein bisschen über Nichtwissen, wie es heutzutage in der Ökonomie und Soziologie behandelt wird, sprechen. Ich möchte zeigen, dass es, hier möchte ich vor allem auch abgrenzen den Begriff des Nichtwissens auch von den verwandten Begriffen, wie zum Beispiel Risiko oder Unsicherheit oder Information. Und ich behaupte, dass es sowas wie Situationen mit dem echten Nichtwissen gibt. Und ich werde sagen, ein paar Worte, was ich damit genau meine. Und dann gucken wir, wie es mit dem Nichtwissen auf den Finanzmärkten umgegangen wird. So, also jetzt ein bisschen zur Klassifikation, so Begriffsbildung, was die Wissenschaftler so gerne betreiben. Also die Grundsituation in der Ökonomie ist meistens, wir haben eine Einzelperson, die Nichtwissen hat über irgendetwas, zum Beispiel wie eine Aktie sich entwickelt oder ob es Krieg geben wird. Und wie kann man theoretisch ernsthaft mit diesem Problem umgehen? Also die Ökonomen, die immer sehr ernst sind und sehr ernsthaft, haben gesagt, ja, für uns ist es wichtig, dass also dieses Problem für uns mathematisch handhabbar wird. Ne? Dass wir wirklich das Gefühl haben, wir können hier alles berechnen und haben alles im Griff. Und deswegen haben die sowas wie Erwartungsnutzentheorie ausgedacht. Also das ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt, aber ich male das einfach. Ja. So, also Basis von jedem ökonomischen Denken, Erwartungsnutzentheorie. Wir haben ein Subjekt, das die Wahl hat zwischen Alternativen. Also was soll er tun? Er hat zum Beispiel zwei Alternativen zur Auswahl und um zwischen diesen Alternativen zu wählen, muss er wissen, was eigentlich in der Zukunft passiert, weil die Folgen liegen in der Zukunft. Ne? Und die Ökonomen haben gesagt, ja, das ist kein Problem, er weiß, was passieren könnte, also er weiß mögliche Zustände der Welt, ne? Zum Beispiel diese drei mögliche Zustände der Welt. Was er nicht weiß, er weiß nicht, welcher Zustand eintritt. Ja, aber er kann, und da sagen die Ökonomen, er kann immer subjektive Wahrscheinlichkeiten zurechnen diesen Weltzuständen. Ne? Und dann, wenn man mehrere Zustände hat, also hat man eine sehr schöne Wahrscheinlichkeitsverteilung und kann man dann ausrechnen, welche Erwartungsnutzen jede Handlungsalternative bringt. Ne? Weil wir wissen, also hier ist ein Payoff, wenn ich A1 wähle und S1 eintritt. Ne? Und da, hier ist auch ein Payoff und hier ist auch ein Payoff. Da wähle ich, also gewichte diese Payoffs mit den Wahrscheinlichkeiten und habe Erwartungsnutzen für die Alternative A1 und genauso habe ich Erwartungsnutzen für Alternative A2. Und dann wähle ich klar die Alternative mit dem größten Erwartungsnutzen. Und da haben Sie vielleicht gemerkt, dass die Ökonomen dieses Problem des Nichtwissens praktisch umgegangen sind, weil dadurch, dass sie gesagt haben, ja, aber Wahrscheinlichkeiten kann man immer zuordnen. Er weiß nicht, welcher Weltzustand eintritt, aber die Wahrscheinlichkeiten sind bekannt. Und damit ist diese ganze Konstellation mathematisch ganz leicht zu berechnen. Und es ist auch ganz wichtig zu bemerken, dass in dieser Konstellation kein Platz gibt für die unerwarteten Ereignisse. Also die Zustände der Welt sind alle bekannt. Das ist eine erschöpfende, vollständige Liste, mit der wir hier zu tun haben. Und das wird heutzutage in der Ökonomie und auch in der Soziologie mittlerweile als Situation des Risikos bezeichnet. Das ist Risiko, also wo Entscheidungen kalkulierbar sind. Genau. Aber Sie sagen natürlich, ja, in der Wirtschaft agiert die Person nie alleine. Das ist also witzlos, über alleinstehende Personen zu sprechen. Deswegen gibt es da auch andere, die genauso wie diese Einzelpersonen Laien sein können, aber die können auch Experten sein oder Wissenschaftler, die Wissen besitzen. Und über diese Konstellation, also einige haben Wissen, andere haben kein Wissen, wurde sehr viel nachgedacht in der Ökonomie. Das ist sehr bekannt unter dem Begriff asymmetrische Information. Also die Informationsökonomik seit 80er Jahren erlebt einen absoluten Hype. Und George Akerlof bekanntlich hat die initiiert, eingeführt mit seinem Aufsatz über Market for Lemons. Ja, also er hat beschrieben, wie Gebrauchswagen gehandelt werden. Ne? Also der Verkäufer hat klar Wissen über alle Vorteile, aber auch über alle Macken von dem Gebrauchtwagen. Und der Käufer hat dieses Wissen nicht. Er ist im Unwissen. Und eigentlich hat Akerlof gezeigt, dass wenn diese Wissensasymmetrie, diese Informationsasymmetrie nicht beseitigt wird, dann kommt es zum Marktversagen. Und deswegen arbeiten beide Seiten sehr aktiv daran, diese Informationsasymmetrie zu beseitigen. Zum Beispiel die Verkäufer bieten Probefahrten an oder holen sich TÜV-Zertifizierungen rein und so weiter. Wichtig ist aber zu betonen, also dass es hier wirklich um die Information handelt, um etwas, was prinzipiell Wissbares ist. Ne? Also wenn der Käufer lange genug nach den Informationen gesucht hätte, hätte er diese Information gekriegt. Also die ist möglich zu kriegen, die ist da, diese Information. Ja, also das ist etwas, was wir wissen können, weil das schon in der Welt ist sozusagen. Und Sie könnten natürlich vermuten, dass die Finanzberatungssituation, die wir durchgespielt haben am Anfang des Vortrages, ganz schön in dieses Schema passt. Ich würde aber behaupten, dass es nicht der Fall ist, weil eigentlich in der Beratungssituation haben sowohl die Laien als auch die Experten über die Zukunft, also über die künftige Entwicklung von Wertpapieren zum Beispiel, also wie gesagt, sowohl der Berater als auch der Kunde oder die Kundin, die haben kein Wissen. Es handelt sich um eine ganz andere Art von Nichtwissen. Also hier haben wir mit den sogenannten Known Unknowns zu tun. Ne? Das sind Informationen, die Sachen, die man wissen kann. Und hier geht es um die sogenannten Unknown Unknowns, also andere Art von Nichtwissen. Und diese Unterscheidung hat sich mittlerweile in der Ökonomie und Soziologie etabliert. Und zum Beispiel hat Peter Wehling, der hier im Kolleg in 2006 an seiner Soziologie des Nichtwissens gearbeitet hat, auch diese Unterscheidung sehr stark betont. Und jetzt im zweiten Schritt möchte ich mich eben dieser Situation, dieser zweiten Situation widmen, also wo es um das echte Nichtwissen geht, wo es um diese Unknown Unknowns geht. Ja. Dabei handelt es sich, wie der Soziologe Goffman betont hat, um die sogenannte problematische Situation. Ja, also, und diese problematische Situation wird heutzutage wirklich sehr stark untersucht, weil die zentral ist für das Verständnis von den Finanzmärkten. Das heißt, es handelt sich um die Situation, die sich gerade entwickelt. Ja. Die ist offen. Und dadurch, dass sie sich gerade entwickelt, kann keiner vollständiges Wissen über die gerade entstehende Situation haben und erst recht nicht darum, was passieren wird, na, in der Zukunft. Und deswegen, jeder Akteur, der sich in dieser Situation findet, entwickelt ein anderes Bild, wie die Zukunft aussehen wird. Und in der Ausstellung, die ich erwähnt habe, gab es ein sehr interessantes Bild von Eugène Delacroix. Und das Bild sehr interessant, weil im Kommentar zu diesem Bild geschrieben wurde, dass der Maler dieses Porträt dieser Dame malen musste, ohne sie je gesehen zu haben. Das Porträt wurde in Auftrag von dem Ehemann gegeben, nachdem die Frau abgehauen ist. Und er konnte natürlich nur ein paar Fakten liefern, zum Beispiel Augenfarbe oder Haarfarbe, ja, dass sie wunderschön war, aber den Rest musste Delacroix irgendwie selber ausmachen. Und genauso würde ich sagen, ist es mit den Bildern der Zukunft in dieser problematischen Situation. Wir haben Brocken von Fakten, aber jeder malt sich ein anderes Bild und es kann wirklich ein anderes Bild werden, ne? Bei jedem. So. Und das ist natürlich problematisch, weil wie geht man mit dieser Situation um? Ne? In dieser Situation, in dem wir gezwungen sind, diese Erwartungen über die Zukunft zu machen, und jeder eine andere Erwartung hat, können wir nicht einfach sagen, wir können nicht verharren in diesem Nichtwissen, wir können nicht sagen, ja, ich weiß überhaupt nicht, was kommt, deswegen mache ich gar nichts. Ne? Also in den Finanzmärkten muss man entscheiden, ja? Und muss man handeln, agieren und muss man sachlich begründet entscheiden. Und es ist klar, dass die Kalkulationen, wie ich die hier vorgestellt habe, da in dieser Situation nicht funktionieren, weil wir eben keine ausschöpfende Liste von den möglichen Zuständen der Welt haben, in dieser problematischen Situation. Weil wir können sagen, dass diese Zustände der Welt gerade entstehen, indem Akteure in dem Markt agieren. Und es ist eine große Herausforderung an die moderne Ökonomie, also diese problematische Situation des echten Nichtwissens zu formalisieren. Daran wird es sehr aktiv im Moment gearbeitet. Man spricht von dem sogenannten Big World, große Welt. Ne? Also das ist die kleine Welt von Savage, der das entwickelt hat. Also wo man Überblick hat über diese Zustände, künftige Zustände der Welt. Aber die Herausforderung ist, also die richtig unerwarteten Ereignisse in die ökonomische Theorie aufzunehmen. Ne? Also diese Black Swans, die Nassim Taleb beschrieben hat in seinem Buch, also unerwartete Ereignisse mit großem Impact. Und ich sage Ihnen nur an dieser Stelle, in der Ökonomie entwickelt sich also sehr komplizierte Formalisierung unter dem Label Unawareness. Ich werde Sie mit dieser Formalisierung jetzt nicht belästigen. Also wenn jemand unbedingt mit mir darüber sprechen möchte, bin ich gerne bereit, beim Wein darüber zu reden. Aber ich schlage vor, dass wir jetzt eher über die soziologische Perspektive auf dieses Problem reden, die nicht weniger spannend ist, weil die Soziologen würden dann die Frage stellen, wie ist denn überhaupt Entscheiden und insbesondere das Kommunizieren in dieser Situation möglich? Kommunizieren in der Situation, wo jeder ein anderes Bild von der Zukunft im Kopf hat. Und das ist die Frage, die mich über die Jahre, letzte Jahre, fasziniert hat und ich habe mich damit beschäftigt. Und wie kann denn Kommunikation von Risiken wirklich effizient verlaufen? Und bis jetzt ist man an das Problem herangegangen, indem man sehr stark auf die Psychologie geachtet hat. Ja, also Behavioral Finance hat sich damit beschäftigt. Man hat den großen Zweig von Risk Perception entwickelt. Man hat mit Fragebögen gemessen, wie zum Beispiel Laien Risiko wahrnehmen, wie Experten das Risiko wahrnehmen. Aber es wurde dabei nicht berücksichtigt, dass diese problematische Situation, über die ich gesprochen habe, auch eine soziologische Situation, eine soziale Situation ist. Man ist bestimmten Zwängen ausgeliefert, man steht unter einem gewissen sozialen Druck. Und ich möchte hier in meinem Vortrag nur auf einen Aspekt eingehen, nämlich wie gehen die Berater, die Experten mit diesem Problem des Nichtwissens um. Okay, beide Seiten wissen, dass Wissen über die Zukunft nicht möglich ist. Und damit der Kunde dem Berater dann glaubt, muss der Berater wie ein echter Feldherr aussehen, der kompletten Überblick über die Problematik hat. Und er muss den Eindruck erwecken, dass er professionelles, seriöses und zuverlässiges Wissen besitzt. Und was bedeutet heutzutage professionelles, seriöses und zuverlässiges Wissen? Das ist vor allem das Wissen, das in den Zahlen ausgedruckt ist. Und ich habe nicht direkt die Finanzberater untersucht, sondern ich habe Interviews, also als Methode, empirische Methode benutzt. Ich habe Interviews geführt mit den Volkswirten in den Banken und mit den Aktienanalysten auf den Märkten. Und es ist auffallend, dass wenn die Prognosen über die Zukunft liefern, sind diese Prognosen immer eine genaue Zahl. Ja, also Siemens-Aktie wird am Ende des Jahres bei 81,5 stehen oder die Inflation im nächsten Jahr wird bei 3,4 sein, was auch immer. Also es ist immer eine Zahl. Wenn man aber mit diesen Leuten spricht, also diese tiefen Interviews führt, geben sie immer zu, dass diese Zahlen nur geliefert werden, weil die Kunden diese Zahlen wollen. Also die glauben selber nicht, dass sie wissen, dass Siemens am Ende des Jahres bei 81,5 stehen wird. Ja, also das ist die Inszenierung der Seriosität auf den Finanzmärkten, also auf der Vorderbühne. Also Goffman hat über diese Unterscheidung zwischen Vorder- und Hinterbühne gemacht. Also auf der Vorderbühne sind sie beobachtet, ne? Sie, Kunden gucken ihnen zu und es ist deswegen wichtig, also diesen seriösen Eindruck zu erwecken. Auf der Hinterbühne benutzen sprechen die Experten viel verschwommener darüber, was passieren kann. Und ich habe auch also ziemlich große Untersuchung gemacht über die Benutzung der finanzmathematischen Modelle. Also die finanzmathematischen Modelle wurden wirklich als Ursache der Finanzkrise, der letzten Finanzkrise gesehen, weil angeblich alle diesen Modellen blind gefolgt haben. Und das ist eigentlich nicht wahr. Also es gibt natürlich Bereiche, wo man Modelle mehr anwendet als, und Bereiche, wo man die weniger anwendet. Aber grundsätzlich wurden Modelle sehr oft zum Beispiel im Risikomanagement angewandt, um Entscheidungen zu legitimieren und nicht um Entscheidungen einzuleiten. Und im Portfolio-Management zum Beispiel, wo ich ja diese Interviews geführt habe, wurde es mir auch bestätigt, dass dort die Modelle eben als ein der Faktoren, der Entscheidungsfaktoren benutzt werden. Ja, man nimmt ja wahr, was die Modelle gerade aussagen, aber man bringt viele andere und Soft Factors mit rein und Bauchgefühl spielt da nicht die letzte Rolle. Aber auf der Vorderbühne schreibt sich jeder Risikomanager auf die Fahne, ja, ich benutze sehr komplizierte Modelle. Man braucht diese Zahlen, um eben so wie da links auszusehen. Und das, was bedeutet das für die Risikokommunikation also zwischen Berater und Kunde? Das bedeutet, dass die Finanzberater eigentlich in dieser kleinen Welt sozusagen bleiben. Ja? Die müssen da bleiben, weil sie hier sehr schöne Zahlen haben und sehr schöne zuverlässige Formeln. Also sie, wenn sie sich anschauen und vielleicht also genauer ihrem Berater nächstes Mal zuhören, dann werden sie raushören, dass die Risikomaße, die Risikomanager oder Finanzberater benutzen, alle auf diesen Wahrscheinlichkeitsverteilungen basieren. Zum Beispiel die Berater sprechen oft über die sogenannte VOLA, also Volatilität. Das ergibt ihnen an, wie stark die Wertpapiere schwanken. Ne? Oder sie sprechen über Valued Risk. Das ist, gibt ihnen die Wahrscheinlichkeit, mit der der Verlust in den nächsten 10 Tagen zum Beispiel eine bestimmte Summe nicht übersteigt, wie 10 Millionen oder so. Das basiert auch auf der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist irgendwo hier. Und wichtig ist aber, dass also die Berater müssen das machen, weil sie unter diesem Druck stehen, also seriös zu wirken. Und die Kunden stehen unter diesem Druck nicht. Ne? Und die interessieren ganz andere Risikomerkmale oder Risikofaktoren. Zum Beispiel, also die Untersuchungen zeigen, dass die Kunden unter, also wenn man mit denen über Risiko spricht, für die geht es vor allem um die Angst, Geld zu verlieren, also Verlust. Ne? Und dadurch, dass die also Berater eben in dieser Sprache bleiben, beraten sie nicht richtig über die Risiken. Also sie erwähnen sie fokussieren immer auf Wohler. Sie reden selten über Liquiditätsrisiken, Inflationsrisiken oder eben Emittentenrisiken, Ausfallrisiken. Und das führt dazu, und die Berater wissen das auch. Und das führt dazu, dass also die letzten Untersuchungen zeigen, zum Beispiel vom Institut für Vermögensaufbau in München, dass Berater hören auf zu beraten. Die Kunden kommen auf eine Tasse Kaffee in die Bank und gehen ohne Angebot raus. Ja, das war nett, ein bisschen zu plaudern, aber die Berater hoffen, dass irgendwie das nicht die aufklären müssen, weil die auch nicht richtig wissen und nicht richtig dürfen, sondern dass endlich mal ein aufgeklärter Kunde kommt, der alles selber weiß. Und deswegen möchten die Berater am besten verschwinden, wie die Menschen mittlerweile aus der Porträtmalerei verschwinden. So, und Ja, zusammengefasst, also was ich eigentlich erzählen wollte, es ist wirklich wichtig, zwischen Situationen von Risikoinformationen auf einer Seite und echtem Nichtwissen auf anderer Seite zu unterscheiden. Und dass die Situation auf den Finanzmärkten die Situation des echten Nichtwissens ist und dass es sehr schwierig ist, in dieser Situation zu kommunizieren, weil man eben darüber sprechen muss, was man nicht weiß. Und dafür haben Menschen noch keine Sprache entdeckt und darüber wird in Risikoforschung sehr viel nachgedacht, aber Risikoberatung in einer Bank ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus größerer gesellschaftlichen Problematik. Ne? Also ich glaube, es gab bei UNO oder irgendwo in Amerika auch so ein großer, riesen Ausschuss, wie reden wir mit den Generationen in 10.000 Jahren über die Atomverlagerung und Entlagerung, Atommüllentlagerung. Wie erklären wir denen, in welcher Sprache erklären wir denen das, worum es hier handelt? Und also man kann, das größte Problem bei dieser Kommission war, dass es keine Sprache gibt, in der man das kommunizieren kann. Genau, aber es bedeutet nicht, dass man das nicht untersuchen soll und einfach so lassen soll. Und jetzt so ein paar Worte dazu, was ich da machen, also was ich machen möchte in diesem Jahr, das ich habe. Also auf einer Seite möchte ich meine bisherige Forschung über diese problematische Situation auf den Finanzmärkten in einem Buch zusammenfassen und publizieren. Und ich wurde auch eingeladen, ein Kapitel zu dem Routledge Handbook of Ignorant Studies beizusteuern, wo ich eben Überblick geben werde, wie man mit dem Nichtwissen in der Ökonomie umgeht, also wie man Nichtwissen aus der ökonomischen Theorie ausschließt, aber wiederum welche Versuche vorgenommen werden, also das Nichtwissen doch mit einzuschließen, diese Unawareness-Geschichte, die ich erwähnt habe. Aber auf anderer Seite, ich denke, das ist wichtig, also diese Situation, diese Kommunikation von Risiken empirisch zu untersuchen. Deswegen führe ich mit Kollegen aus der Universität Edinburgh im Moment Interviews im Rahmen von einem EU-Projekt Evaluation Practices in Financial Markets. Und da sprechen wir unter anderem darüber, wie Portfolio-Manager in Frankreich, Deutschland, Schweiz, die Risiken verstehen und sie ihren Kunden kommunizieren. Also wir untersuchen im Moment nur eine Seite, aber man müsste natürlich auch die Kundenseite untersuchen und da überlege ich mir, vielleicht ein Projekt zu beantragen. Ja, das ist mein, was ich plane in diesem Jahr zu machen. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für die Fragen. Ich freue mich auf die Diskussion.